Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Der Podcast mit Sträter, Bender und Streberg.
Im finsteren Föhrenwald, da wohnt ein wahrer Meister, der ficht ganz furchtlos kalt, sogar noch gegen Geister.
Herzlich willkommen zu unserem 40. Podcast Sträter, Bender, Streberch. Wir begannen mit Literatur, mit Lyrik, vorgetragen von Thorsten Sträter.
In der Übersetzung von wahrscheinlich Joachim Körber aus Stephen King's S.
Stephen King's S.
Ah, da sind wir.
Und darum geht es. Wir nutzen die Gelegenheit. Es sieht ein bisschen anders aus heute. Gary, kannst du das mal bitte eruieren, warum wir heute so gut aussehen? Können wir eigentlich mal drüber reden, warum wir sonst immer so scheiße aussehen und heute so gut?
Ja, wir haben gedacht, wir laden heute mal zur 40. Episode, laden wir mal einen richtigen Kameramann ein.
Und das Einzige, was wir auf jeden Fall nicht sehen werden, ist dieser Kameramann. Oder kannst du mal nach vorne kommen? Zeig dich mal als Kameramann.
Zeig doch mal.
Das ist der Jürgen.
Jürgen, komm noch mal
ein
nach
lieber
vorn.
Kollege und
komm noch mal ins Bild.
Wir haben ihn von Stark Industries angemietet.
Stark Industries T-Shirt.
Genau.
Jetzt geh mal wieder da. So.
Wir haben die Neigung, ein bisschen Kameramänner wie Untermenschen wegzuschicken mit einer Handbewegung.
Das Kamerakind, viele kennen ihn noch von früher von 1, 2 oder 3. Da war ganz oft das Kamerakind.
Nein, aber Jürgen, Jürgen und ich sind alte Freunde und Kollegen, Arbeitskollegen. Wir haben beide zusammen angefangen, er als Tonassistent, ich übrigens auch. Er ist dann Kameramann
als
geworden.
Als du noch Knetmännchen warst bei Wallace und Gromit? Oder?
Ja, genau. Ja. Und ich bin dann irgendwann
bei
Sträters Männerhaushalt gelandet.
Ja, das stimmt.
Ja.
Wir haben noch nicht gedreht.
Ja, und da haben wir gedacht, wir gönnen uns mal was zu der 40. Ausgabe. Ist ja, ne? Mal was Rundes, halbwegs. Das heißt, über 3 Jahre jetzt.
Kann man du zu sagen.
Was ziehen wir für ein Resümee?
Nee, Resümee würde man ziehen, wenn wir aufhören würden.
Oder ein Zwischen.
Ja, macht Spaß, macht total Spaß.
Was für ein Zwischenzeugnis stellen wir uns selbst aus?
Ja.
Sagen wir mal so, seitdem...
Der indische Dichter Samama.
Wie meine Nachbarin Frau Erdmann immer sagt, ich würde mir wünschen, dass wir uns öfter so verbleiben. Dass wir uns öfter privat auch sehen, aber das geht ja aus logistischen Termingründen gar nicht
bei
so.
Bei mir ist auch Desinteresse.
Bei Thorsten kommt auch noch Desinteresse dazu. Das heißt, du hast das die Jahre über immer geheuchelt. Oder?
Ist das schön, euch zu sehen, die beiden. Das Gewürm. Wieder Podcast mit dem Gewürm.
Und ich finde das auch privat gut, dass wir uns jetzt hier so austauschen können.
Ja.
Ohne dass es menschelt jetzt ein bisschen sehr.
Ja.
Nicht heulen jetzt.
Ich muss weinen.
Ja, ich weiß.
Ich bin immer nah am Wasser gebaut.
Du bist im Wasser gebaut, Gary.
Ja.
Du bist ein Pfahldorf.
Gary Streberch, Pfahldorf.
Wohnt eigentlich am Bodensee. Ja. Privat. Und natürlich geht es heute vor allen Dingen um Stephen King. Stephen King hatte gerade seinen 70. Geburtstag. Happy birthday, Mr. King, if you're watching this. We know you are watching this on a regular basis. This is one of your favorite podcasts ever. And we'd like to welcome you. This is a special. We're not talking entirely about your and your body of work, but we will have a real big chunk of you in this show. Because, again, we're talking about the great movie that is it auf Deutsch S.
Okay.
Ein Film, den wir
kleinen Moment, lieber Stefan König, da nicht mal in Deutschland genug Leute diesen Podcast gucken, kann ich auch auf Deutsch sagen, ein toller Film ist das geworden und es sind großartige Bücher, die mein Leben erfüllt haben. Danke. Und so, erfüllen werden, hoffe ich.
Das war der völkische Teil.
Der völkische Teil?
Ja.
Was denkst du denn, dass das jetzt auf VHS gezogen wird und jetzt in Bangor, Maine durchs Gitter geworfen, absolut, damit wir unseren Podcast...
Ich kann mich da nur anschließen. Also absolut. Stephen King... Ja, aber ich meine, darüber reden wir jetzt. Ne? Was für ein Impact Stephen King so auf unser kreatives Leben...
War es nicht lustig genug? Achte immer drauf, dass der Scherz, wo du wirklich auch... Hammer, Penis. Das ist lustig.
Wir haben ja kein Publikum.
Nicht mal Stephen King guckt zu.
Ja, also jetzt kein Live-Publikum, meine ich.
Ja.
Da kann so ein Gag schon auch, also es war ja auch, wenn das jetzt kein Gag, sondern einfach nur eine zynische Bemerkung über den Moment.
Kennzeichne sie durch eine Grimasse das nächste Mal. Mach nochmal völkisch.
Völkisch.
Siehst du? So.
Wir
so
werden sie raus. Jagen.
Wir werden sie
und
jagen.
Wir werden sie in die Fresse hauen.
Der dicke alte Mann mit seinen Krawatten mit Entenmotiv.
Ich bin mal gespannt, wann er einpennt das erste Mal im Bundestag.
Ich glaube, dass er einfach zu Staub zerfallen wird. Bei so einer Rede. Da bleibt nur so ein Korthemd übrig.
Weißt du, was ich glaube? Guck mal ganz kurz nochmal. Ist ja der erste Podcast nach der Bundestagswahl. Wir haben ja in jeder Familie gibt es ja immer so einen Opa, so einen Onkel. So einen, der kommt dann ein-, zweimal im Jahr zum Geburtstag und zu Weihnachten. Und dann sagt die Mutti immer, pass auf, nachher kommt wieder der Onkel, ich sag jetzt mal einen Fantasienamen, Alexander. Ne, und der sitzt dann hinten auf der Sitzbank, immer in der Ecke. Die sitzen immer in der auf der Sitzbank hinten in der Ecke. Und nach dem dritten Wacholder fängt er immer an, so dummes Zeug zu labern. Der redet auch, lass den einfach machen, lass den. Der pennt irgendwann mal von alleine ein und dann, also, ne?
Ja. Die waren bei uns immer sehr dominant. Ich hatte den Onkel Erwin, der ist gestorben. Und der kam dann immer rein und kniff dir in die Wange und sagte, hier hast du 5 Mark, hol dir was zu schnuckern. Und ich habe ihm dann immer gesagt, wir haben einen Euro. Einfach. Der ist auch erst vor ein paar Jahren gestorben.
Aber das ist, ich finde, Gauland ist auch so eine Figur, könnte auch aus einem Stephen King-Roman sein.
Absolut. Ich finde, Gauland ist zu dick aufgetragen. Ja, selbst für eine Stephen King-Figur.
Finde ich auch, ja.
Ich finde Gauland, ich glaube, dass es irgendwo eine Nazi-Boutique gibt, wo du hingehst, wo ganz konkret so eine leicht verschnittene Landhausmode präsentiert wird. Viel Jagdhunde, viel Klimbim, Wildlederslipper zur Breitkorthose, Plauzen umspannende Strickjacken. Das ist schon, in dem Gauland täte es gut, mehr in Ballonseile rumzulaufen.
Ja, stimmt. Wenn man sich das, wenn man da jetzt denken würde, das wäre jetzt eine fiktive Figur, würde man sagen so, Gauland? ein bisschen weniger, das ist zu viel.
Ja, ich finde
das
auch, der
so
Gauland ist, der hätte auch in früheren James-Bond-Verfilmungen würde dann...
Aber auch der Name ist ja schon probar.
Naja gut, da sind wir jetzt nicht die Ersten. Er kann ja nichts dafür, dass er so heißt. Er kann nur dafür, was er sagt.
Naja.
Und dafür so, wie, was, naja? Du kannst auch nichts dafür, dass du Streberg heißt.
Nee, ich,
mit CH am Ende.
Ja, Streberg.
So, kommen wir zu Stephen King. Kommen wir zum Mal. Also, S haben wir, oder It. Was sagen wir jetzt eigentlich? S oder It?
S. Ich sage S.
S, ich sage S.
Ich sage aus Protest It.
Wie?
Ja, ich sage auch It.
So, wir haben natürlich da...
Wir sind It-Girls, weil wir den Film quasi...
Wir sind die IT.
Es gibt ein
IT. Warum heißt der Film IT?
Ja, das die It Crowd.
Es gibt ein USB-Kabel gesehen. Den ganzen Film, klar, in den 80ern. Schlimm. So.
Es gibt ein Special, was wir auch wieder mit den Jungs und Mädels von Rocket Beans gemacht haben, einen großen Talk. Ja. Das verlinken wir natürlich wieder.
Natürlich.
Aber wir danken nochmal auch nochmal an Warner und danke nochmal.
Ja, wir danken sehr Warner. Ihr habt mir den Sommer schön gemacht.
Und ich danke auch an dieser Stelle mal an Thorsten Sträter, weil ich bin ja ein Schisser. Ich bin ja jetzt nicht so der Horror, der Grusel-Fan, einer von Horror.
Da könnte ich eine Geschichte erzählen.
Und ich bin kannst du gleich erzählen. Darf ich meinen Gedanken noch zu Ende führen? Und ich war sehr froh,
wenn du einen hast, warum denn nicht?
Ja, und ich war sehr froh, dass du neben mir saßt im Kino und ich wusste ja, dass du den Film schon gesehen
deine
hast.
Deine Hand gehalten. Ja,
und
ich
habe ein bisschen meine Hand.
Ich darf das nicht sagen, aber ich habe ihn zweimal. Ich habe ihn schon sehr, sehr früh gesehen. Sehr früh.
Ja, und ich durfte mich ein bisschen an Thorsten ankuscheln, weil ich doch ein bisschen zwischendurch Schiss hatte und der Sound war, es war ein bisschen zu laut im Kino. Es war ein bisschen
es war, der, zu laut. Die Effekte sind ein bisschen so, dass sie sagen, jetzt wird's gruselig. Aber ich hab jede Minute genossen.
Ja.
Mir war er zu kurz. Ich bin vielleicht der Einzige, mir war er einfach zu kurz.
Ich finde, er hat genau die richtige Länge.
Genau, gehabt. Fand ich auch. Also ich fand ihn auch super, der hat ein super Pacing gehabt. Also
ein Pacing.
Pacing. Ach, es gibt das Wort Rhythmus dafür aber auch. Nee, ne?
Ja,
Pacing ist
aber
was anderes als
ich
Rhythmus.
Ich bin Drehbuchautor.
Pacing ist wie das Ganze wie das getaktet ist.
Getaktet.
Taktung.
Ja, da kann man so ein Wort wie Rhythmus nicht nehmen.
Nee, vor allem, wenn einem Rhythmus in dem Moment nicht einfällt, sondern wenn man, wenn man den Film ja auch auf Englisch gesehen hat, zum Beispiel.
Ja,
genau.
Pacing,
ja, und
Pacing
der hat einen super Rhythmus gehabt, super Darsteller und
Pace war auch nice.
Alles richtig.
Also ich habe jetzt auch mit einigen Leuten auch gesprochen, die den Film gesehen haben. Was war das jetzt? Das ist auch so typisch Gary Streberg. Begrätscht mir rein. Echt? Was? Wer? Muss ich den kennen? Zu faul zu googeln. So, mit einigen...
einen Kaffee bitte haben, zum Beispiel, ich kann das sonst nicht aushalten.
Markus? Ja? Könntest du noch mal kurz ins Bild kommen, huschen?
Wir haben mehrere Aufgaben für dich heute.
Wir sind
kannst du dem Gary bitte die Haare aus den Ohren wegmachen?
Wir sind natürlich, oh, das dauert länger. Wir sind natürlich wieder im Little Nemo.
Du kannst keine prima Fußmatte flechten. Erzähl.
Und Markus Pfeffer, auch ein großer Stephen King, großer It-Fan.
Vor allem S, ja.
Pfefferberg.
Vor allem S.
Hat mich sehr geprägt, das Buch.
Wollte ich mal ein bisschen runter.
Geprägt? Ja. Hat mich sehr geprägt. Ich behalte mich viel im Gulli auf. Was heißt geprägt?
Es ist tatsächlich ein Buch, was mir wirklich viel bedeutet.
Mir auch.
Ich habe es zwar tatsächlich erst vor relativ kurzer Zeit, so vor 4 Jahren kennengelernt. Aber ich weiß, ich bin hier.
Das ist doch in Ordnung.
Nein, das tut so weh, weil er so jung ist.
Vorher kannte ich den Film und hatte dann nicht mehr so viel Bock, das Buch zu lesen. Es hat mir ein bisschen den Spaß daran.
Ja, die TV.
Dann hast du die TV-Fassung dann gesehen, über die viele auch reden. Ja. Okay.
Die kannte ich deutlich länger als das Original.
Was sagst du denn jetzt zu dem Film?
Zum Neuen.
Ja.
Ich fand ihn fantastisch. Ich bin sehr verliebt in diesen Film. Ich habe ihn gestern Abend dann in der deutschen Fassung gesehen. Großartiger Film. Ich bin sehr begeistert von den Kindern. Das sind Freunde, die ich gerne gehabt hätte in dem Alter.
Das ist so eine tolle
Freundschaftsgeschichte.
Ja.
Du bist noch jung.
Großartig gemacht.
Also ich bin bisher noch keinem begegnet, der dem Film nichts abgewinnen konnte. Mhm. Der nicht gesagt hat, die Verfilmung ist wirklich kongenial. Die Entscheidung, das wirklich auf die Vergangenheit. Das Buch ist ja in mehrere Teile unterteilt. Die verschiedenen Zeitzonen sind ja mittlerweile verwoben im Buch. Also er springt sehr viel hin und her. Und im Film ist das strikt getrennt. Es wird aber, und das ist jetzt auch kein Geheimnis, das ist auch schon längst raus, der zweite Teil ist schon gegrünt.
2019,
ist schon gegrünlichtet worden.
Ja,
um mal im Deutsch, Dankeschön, das ist ja nur für dich. Und da wird es auch Rückblenden geben, das hat der Regisseur schon gesagt.
Hat er gesagt?
Ja, die sind jetzt müssen natürlich schnell drehen, denn die Kids werden ja schnell groß, das wissen wir mittlerweile, ne?
Zack. Die werden so schnell groß.
Wenn wir an Game of Thrones denken, an Bran, wie schnell er innerhalb von 5 Staffeln von einem kleinen Kind zu einem 2-Meter-Riesen im Rollstuhl, aber egal, gewachsen ist, der müssen die jetzt wirklich reinhauen. Aber der Erfolg gibt dem Film recht, der Hype ist definitiv gerechtfertigt.
Also ich kann mich auch nicht erinnern.
Du brauchst einen Kaffee?
Unbedingt.
Das schafft er
auch. Ja, ich vielleicht auch nochmal.
Okay. Du auch?
Ja.
Ich nicht, danke schön. Ich hatte schon Koffein heute.
Vor allen Dingen, ich kann mich nicht an keinen Horrorfilm erinnern, der durch die Bank weg so gute Kritiken gekriegt hat wie es.
Alle sind zufrieden. Die Erwartungen waren unglaublich hoch.
Erwartungen waren unglaublich hoch. Verfilmen sowas schön, überleg den Konzept und dann bring deinen eigenen Stil rein, wie der Muschetti das gemacht hat.
Auf jeden Fall.
Mit dieser Frau auf diesem Bilderrahmen, dieses langgezogene Gesicht, diese Bildsprache, die ihr schon Mama benutzt habt, falls ihr ihn gesehen habt, die dann vom Bild verschwindet. Simpel, aber krank.
Hast du den Kurzfilm mal gesehen?
Natürlich, der war auf der Blu-ray. Von Mama, total krank.
Bei YouTube ist der aber
also Mama, abartig. Wenn ihr Mama noch nicht gesehen habt, so wie ich, auf jeden Fall nachholen. Die Veränderung, reden wir mal kurz über die Veränderung. Wir loben den Film jetzt, aber wo du jetzt gerade die Veränderung ansprichst. Es sind ja nicht Pennywise, der Clown, das Böse, der Dämon, erscheint ja im Buch, wo die Geschichte in den Ende der 50er Jahre spielt, erscheint er ja den Kids als diese klassischen Universal Horror Figuren.
Die Mumie, der Aussätzige, der keine Universal Horror Figur ist, aber gut für Kinder,
der Werwolf
und Vampire, die Mumie, der
Dracula,
Vampir und die
Dracula kommt auch vor. Und
das waren halt diese Monster, die Stephen King in seiner Kindheit halt.
Und das ist halt jetzt verändert worden zum Teil. Unglaublich tolle Ostereier drin, Easter Eggs. Also Sachen,
aber auch wirklich Ostereier.
Und auch Ostereier. Es geht auch um Ostereier. Es geht auch um Ostereier.
Konkret, glaube ich.
Es geht sehr konkret um Ostereier. Aber ich finde, er hat einfach man merkt einfach, dass er auch Fan des Films ist und dass er einfach weiß, es sehen so und so viele Fans des Buches, denen das Buch so viel bedeutet, die dann natürlich auch abgeholt werden wollen. Man sieht kurz den Pennywise-Clown, wie er von Tim Curry ja quasi definiert worden ist, ganz kurz nur.
Ja,
Also er sagt einfach, ich weiß, ihr wollt es sehen und ihr kriegt es auszusehen. Man sieht kurz den Werwolf, man sieht kurz, ne, also man sieht schon diese...
Man sieht auch die Mumie.
Man sieht die Mumie auch, aber...
Aber es ist nicht mehr die Bildsprache.
Es ist eine andere Bildsprache als King gemacht. Es ist modernisiert worden, abgedatet worden.
Ja,
und
aber gut upgedatet. Im Sinne von James Wans inflationärem Kirmeshorror wie Annabelle und Conjuring 1 bis 9 und Schieß mich tot. Das ist eigentlich eine Sorte von Horror, die immer nach den gleichen Mechanismen funktioniert und mir allmählich richtig auf die Zwiebel geht. Extrem günstig produzierte Horrorfilme, mit einer Ikonografie einer wirklich nervigen Nonne und so, mit immer dem gleichen Aufbau und tatsächlich immer dem gleichen Aufbau den gleichen Jumpscares und es geht mir auf den Sender und ich wollte einen im besten Sinne altmodischen, ich wollte Stephen King, ich wollte S verfilmt sehen und ich gönne Warner Brothers jeden bekackten Cent. Hm. Ich habe damals schon gesagt, der wird über 100 Millionen Dollar am Start.
Ja, hast du gesagt.
Damals stimmt. Ich habe gesagt, der wird über 100 Millionen Dollar, weil es eine Menge King-Fans gibt. Das Buch ist x Millionen Mal verkauft worden in den letzten 40 Jahren oder 30 Jahren.
Du hast recht gehabt, du Orakel.
Und ich habe recht gehabt, ich Orakel. Aber das fand ich war keine Kunst, denn als ich ihn sah, was lange her ist, war mir klar, dass das ein großer Erfolg wird.
Ja.
Und wenn es bei irgendwelchen Dingen funktioniert, bei mir ist das so bei Horrorfilmen, eigentlich nur bei Horrorfilmen.
Aber darf ich noch eins sagen?
Nicht mal bei Komödien bin ich besonders orakelsicher.
Ich finde, dass es eben nicht nur ein Horrorfilm ist, es ist auch ein unheimlich schöner Film.
Es ist ein Coming-of-Age-Film.
Absolut.
Nicht, dass es von denen nicht genug gibt.
Nein, auch von Stephen King. Ich meine, die Parallelen zu Stand By Me sind natürlich offensichtlich. Aber er ist unheimlich schön gefilmt. Der Club der Verlierer. Mhm. Ich kann es nicht oft genug sagen, wie toll diese jungen Schauspieler sind, diese Kids.
Absolut, super gecastet.
Diese ganze Realität, ich höre gerade das Buch, ich lasse es mir vorlesen von David Nathan, von Batman.
Der hat es toll gemacht.
Und der das ganz toll gemacht hat. 52 Stunden, ich habe jetzt die Hälfte durch. Mhm. Und man freut sich immer, man ist wieder erleichtert, wenn Pennywise kommt, wenn dieser Horror kommt. Mhm. Denn dieser Realität, alle Horror, diese Bullies,
diese Kinder durchmachen.
Henry und die Erwachsenen, die Eltern und der Mann von Beverly später. Das ist so, weil das so nah ist. Es ist auch so gut beschrieben. Also er holt im Buch natürlich wahnsinnig aus. Ich meine, guckt euch mal das Buch an, wie dick
das
Buch
ist. Er ist ein König der Aushole. Aber das
heißt nicht umsonst King.
Nein, er heißt nicht umsonst King.
Und aber er macht das gut. Es ist nicht einen Moment langweilig. Auch die Sachen, wenn zum Beispiel The Black Spot abbrennt. Ja, die Kneipe der Schwarzen, der Vater von Henry, ja. Dann hat das eigentlich überhaupt gar nichts mit Pennywise zu tun, bis ganz zum Schluss. Bis dann
in
auftaucht.
Der Tat, natürlich.
Aber es wird so episch erzählt und du denkst die ganze Zeit so, okay, es hat jetzt nichts mit dem Übernatürlichen zu tun, aber ich will das hören. Das ist wirklich auch ein Sittengemälde der 50er,
absolut,
des Rassismus, der häuslichen Gewalt. Es ist einfach, und ich glaube, das unterscheidet King von vielen, vielen anderen Horrorautoren. Du kennst dich da besser aus als ich, aber das unterscheidet ihn von vielen und das macht ihn zu einem großen Literaten. Ich würde ihn auf eine Ebene setzen mit Edgar Allan Poe und mit Lovecraft, vielleicht sogar mit Nathaniel Hawthorne. Ist einfach unheimlich wichtig für die amerikanische Literatur. Die Frage ist natürlich, warum hat dieser Mann noch nie einen Literaturnobelpreis bekommen? Mhm. Also wenn Bob Dylan einen kriegt, finde ich, soll er auch einen
weil
kriegen.
Weil er stattdessen Geld genommen hat und ich finde, einige Sachen, gerade einige Novellen, vor allem einige Kurzgeschichten von ihm, wären durchaus wert, preiswürdig. Er hat natürlich Preise auch bekommen, aber nicht die übertrieben renommierten. Hm. Und ich habe 40 Lieblingsgeschichten von King. Ich muss jetzt hart aufstoßen. Und was machst du da?
Unsere Tonfrau, machst du das Handy bitte aus, damit das nicht in den. Weil, wenn. So. Ist Thorsten laut genug? Warum sagst du nichts?
Bin ich laut genug?
So, jetzt beug dich immer vor. So. Einfach wer. So.
So.
Ich wundere mich nur ein bisschen. Entschuldigung, ich bin so ein Control-Freak, aber ich will nicht, dass es nachher wieder halt. Nee, fällt aber zu leise.
Also, du bist aber in erster Linie erstmal ein Freak.
Ja.
Dankeschön, danach Control-Freak.
Kleiner Wüterich in einer sehr schönen Weste.
Dankeschön.
Ja,
geht so.
Oh, Gary, weißt du, irgendwann kriegst du vor laufender Kamera eine gescheuert, ey, weißt du?
Das will ich erleben.
Du hast mich schon in die Nippel gekniffen vor laufender Kamera.
Gut, mach ich auch nochmal.
Passiv-aggressiv, weißt du so. Also, nochmal ganz kurz in die Kamera halten. Natürlich ist die neue Deadline, beschäftigt sich hauptsächlich, nicht nur hauptsächlich, aber sehr, sehr viel mit Stephen King, ein großes Pennywise auch auf dem Cover. Es ist ein Interview drin mit Buschetti. Es ist ein Interview drin mit Stephen King, Leute. Interview mit Stephen King und natürlich im Handel, wie ich finde, die beste Filmzeitschrift Deutschlands. Und das sage ich nicht nur, weil ich für sie schreibe, sondern weil es einfach ganz, ganz toll ist, dass es euch gibt, liebe
Deadline. Die taucht richtig was,
ja.
Stimmt.
Die taucht einfach einiges.
Stephen King, seht diesen Film.
Ja.
Ich kann es nicht anders sagen.
Ich freue mich total drauf, ihn auch nochmal zu sehen, obwohl ich so Angst hatte. Weil er so gut ist.
Ach so, ja, genau. Und da kann ich ja jetzt die Geschichte zu erzählen. Also der Hennes, wir haben Final Destination damals, den ersten Teil, haben wir zusammen in der PK gesehen, in der Pressevorführung. Und da bist du mittendrin, bist du raus. Ne? Da
hast
du
gedacht,
als die Frau vom Bus überfahren wurde, hast du gedacht, okay, das war's für mich,
ja,
ich bin weg.
Man, was hat 2000? 2000. Da war gerade meine Mutter ein Jahr vorher gestorben. Und das war jetzt so was, was ich jetzt nicht unbedingt sehen musste.
Ja, aber
so,
da bist du sehr dünnhäutig. Ne?
Also ich bin nicht dünnhäutig, da ist
und dann
ein bisschen sensibel.
Sensibel. Sprechen Sie bitte in das Mikrofon, während Sie Ihre Brille putzen.
Gary,
da bin ich
habe schon gedacht, da irgendwas Ferkelkram oder so.
Nee, ach, du hast gedacht, ich schrubb mir ein, während ich bin hier.
Pass auf!
Leer und verbraucht. Alles
ach,
danke
so,
dir.
Hab Koffein in meinem Bauch.
Lass mich in Ruhe.
Auf jeden Fall, dir klingt das immer anders, wenn du das mal machst.
Ja.
Auf jeden Fall, wenn du dich erinnerst, Final Destination zeichnet der erste Teil natürlich durch diesen unglaublichen Flugzeugabsturz. Das ist ja auch toll inszeniert, auch im zweiten Teil, die Karamollage ist auch einfach, auch wenn das alles schrecklich ist, was man da sieht, Menschen sterben und werden und so, aber es ist einfach vom Filmischen her toll. Aber
Final
an dem Tag, als wir Final Destination gesehen haben in der Presseführung, das war gruselig, stürzte die Concorde in Paris.
Ja, genau. Genau so ein Teil.
Musstest du nicht kurz darauf nach New York fliegen?
Ja,
war das nicht so? Irgendwas war da.
Genau. Ja, es war eine ziemlich.
Also ich bin nicht so der Horrorfreak, aber ich habe die Bücher von Stephen King, ich habe auch einige Verfilmungen natürlich gesehen, aber ich habe die Bücher von Stephen King immer sehr, sehr, sehr gerne gelesen und wir können jetzt mal auf die Fragen eingehen.
Ja,
weil wenn wir jetzt jedes Buch und jeden Film von Stephen King abklappern, dann sind wir in 3 Tagen neu hier.
Thorsten, willst du mal die erste vielleicht vorlesen? Die ist
von Ole Amlor Wengler. Wie wäre es mit der Klärung der Frage, warum viele Filmjournalisten immer so schlecht auf Stephen King-Filme zu sprechen sind? Als Ausnahme wird dann immer Shining von Stanley Kubrick genannt, mit dem Hinweis, den Film würde King ablehnen. Ja, das hat er in der Tat getan. King hat diesen Film abgelehnt. Obwohl er in Wirklichkeit auch eine sehr gute gibt, wie zum Beispiel The Green Mile. Ja, The Green Mile war eine prima Verfilmung, wie die meisten Filme, in denen Tom Hanks mitspielt, sind das immer grundsolide, ganz schöne Sachen. Tom Hanks würde auch in vielen richtig harten Horrorfilmen nicht mitspielen.
Und von Frank Darabont auch.
Und
von
Frank Darabont, der sich diese ganze Stephen King-Sache aufs Feinste zu eigen gemacht hat.
Oh ja.
Auch die Verurteilten. Ne?
Shining wurde von Stephen King dahingehend abgelehnt, als er gesagt hat, da ist zu unvergeistig, zu technisch drangegangen.
Ja.
Und er hat auch, glaube ich, Jack Nicholson nicht so gut gefunden, weil Jack Nicholson ja von Anfang an komplett wahnsinnig
ist. Ja, deswegen gibt es eine Verfilmung von 1997 mit Stephen Weber, glaube ich.
Stephen Weber,
auch eine Fernseh.
Auch eine Fernseh, ein Zweiteiler, der diese ganze Sache eher auf die Stephen King auf Stephen King typische oder auf Stephen King gefällige Weise neu verfilmt. Ich mochte allerdings, wenn du Shining siehst, ist es ein Kubrick-Film und kein Stephen King-Film mehr.
Und das
ist natürlich, es bleibt ein Kubrick-Film und damit macht er mir Spaß. Schon die Musik, da rollen sich mir die Fußnägel hoch.
Ja, Shining ist absolut großartig.
Kennt ihr diesen Trailer, was wäre, wenn Shining ein romantischer Film wäre?
Ja.
Shining.
Jack Torrance.
Also es kommt immer darauf an, ich finde, wer eine King-Vorlage verfilmt und inwieweit eine King-Vorlage schon sehr, sehr filmisch angelegt ist.
Es gibt super, super viel grottige Verfilmungen.
Wenn wir mal nehmen wir mal Friedhof der Kuscheltiere, das ist quasi eine 1:1 Verfilmung. Ich hatte das Buch kurz vorher gelesen und war dann doch so ein bisschen, dachte so, ja, warum sehe ich mir das jetzt an, was ich schon gerade quasi in meiner Imagination auch schon so genauso vorgestellt. Also es gab kein Plus dazu. Es gab kein
Ja, es waren ein paar Änderungen waren drin, aber im Großen
weil viele ja auch
Ganzen
nicht,
war das sehr werbetreu.
In worin?
Friedhof der Kuscheltiere.
Naja, Friedhof der Kuscheltiere ist Stephen Kings furchterregendstes Buch.
Absolut,
fertig.
Definitiv.
Das heißt, das ist ein großes, episches Werk, aber Friedhof der Kuscheltiere ist furchterregend. Mhm. Es thematisiert vor allen Dingen den Tod und nur den Tod, dann den Tod von Kindern, er überschreitet lässig einige literarische Tabus.
Der Tod von Haustieren ist auch nicht schön.
Ja, aber der Tod von Kindern.
Ich weiß,
aber der Tod von Kindern wird aber auch hier ganz schön zelebriert, muss ich mal sagen. Man könnte sogar sagen, das ist der rote Faden.
Also alles, was du über den Tod nie wissen wolltest, erfährst du in Friedhof der Kuscheltiere. Ja. Ich finde Friedhof der Kuscheltiere fantastisch geschrieben. Mhm. Es hat 7, 8 schreckliche Stellen, die ich immer wieder lese, wie zum Beispiel als der Protagonist durch das Moor der kleinen Götter wandert und Geräusche hört. Mhm. Und auch die Schlusssequenz, als er zum Schluss sein Kind und seine Frau hin, das ist schon ein extrem gruseliges Buch. Bleak. Und auch ein extrem gruseliges Wieder, Klammer auf, von David Nathan, fantastisch gelesenes Hörbuch, ungekürzt. Es ist eher was für, ich glaube, es ist ein Sommerhörbuch, weißt du? Mhm. Im Winter kriegst du echt an einer Pfanne davon.
Mhm.
Aber,
ja, aber es ist
halt, gerne noch
es, es gibt ja nicht nur dieses Horrorthema. Das ist ja auch bei It So, bei Es So und das ist auch bei Friedhof der Kuscheltiere. Es gibt nicht nur diesen grafischen, nach vorne drückenden Horror. Da wird jetzt irgendeiner irgendwie hier die Achillessehne durchgeschnitten bei Friedhof der Kuscheltiere.
Das von Cage.
Aber ich finde, der Film bringt jetzt. Aber er trifft halt das unterschwellige Thema nicht, die Subebene, die bei King ja auch so wichtig ist. Wenn du sagst,
Subebene des von Friedhof der Kuscheltiere ist Verlust.
Ja.
Es gibt und so viele Gedankenmodelle von ihm, wo er sich überlegt, was er tut und dann holt er seinen Sohn raus. Vielleicht ist es diesmal noch nicht zu spät.
Und das wird,
Verlust und
das
Zweifel.
Wird in dem Film eben, das ja, fällt genau. ein bisschen
unter. In dem Film fällt es massiv weg, weil es einfach ein 90-100 Minuten ist.
Ja. Und dann sind natürlich dann so Filme wie Green Mile oder Shawshank Redemption, die verurteilen.
Großartige
Filme. Natürlich, da geht es natürlich weniger um den Horror. Das hat auch was Übernatürliches, vor allem bei Green Mile.
Ja, es geht
natürlich
immer um Horror, ne? Aber es ist immer der Horror, der aus der Nachbarschaft kommt und so dieser, ich meine, das erfahren wir jetzt auch gerade nochmal, da wir Essen nochmal lesen bzw. hören. Da ist ja ganz viel, das Böse ist ja, da lauert ja eher so in der Nachbarschaft oder sogar bei einem eigenen Partner oder.
Ja,
oder
klar.
Man sucht, wenn man sich einschleichen, ist Böse. Er nimmt sich wahnsinnig lange Zeit, um auch nebensächlich Figuren zu etablieren. Und dann sterben die auch oft einfach an Altersschwäche vorm Ofen in einem kalten Winter.
Ja, genau.
Manchmal werden sie auch einfach nur von einem Auto gefressen.
Also ich kann mich noch erinnern, als ich es das erste Mal gelesen habe, beziehungsweise das einzige Mal, ich habe es ja noch nicht, kein zweites Mal, ich höre es ja jetzt erst das zweite Mal. Und ich war richtig traurig, als das Buch zu Ende war. Also es ist mir schwer gefallen, mich von diesen Figuren zu trennen. Mhm. Die waren so gut gezeichnet und es war so ein großartig. Ich weiß noch, wie ich das wirklich so rausgezögert habe.
Also bei den Gesprächen, die wir hatten, auch bei den Gesprächen in Hamburg bei den Rocket Beans oder auch jetzt hier, wenn ich mit Leuten drüber spreche, es ist definitiv ein Buch, das eine ganze Generation geprägt hat.
Absolut.
Ne, und auch noch Generationen prägen wird, auch wenn es auch gerade durch dieses Update, dass die Geschichte jetzt nicht mehr Ende der 50er, sondern Ende der 80er spielt. Und Christian Bös fragt mich, würde interessieren, reden wir gerade darüber, wie euch die Verfilmungen, die verurteilten Green Mile gefallen haben. Daneben würde ich mich freuen, wenn Thorsten ein Statement zum Buch über das Schreiben geben könnte.
Ja, On Writing, das on Leben writing. Und das Schreiben.
Das haben wir hier, On genau. Writing, halten wir mal in die Kamera.
On Writing ist das Buch, das mich zum Schreiben gebracht hat. Ich habe, als ich angefangen habe, schlecht zu schreiben.
Konntest du vorher schreiben?
2004, nein. Ich habe es gedacht. Ja. Ich habe es gedacht, aber es stimmt nicht.
Aber mit was hast du dann angefangen? Hast du mit den Kurzgeschichten angefangen?
Nein, ich habe mit Kurzgeschichten angefangen, die auf einem Kurzgeschichtenportal im Internet getestet und es war gar nicht mal so gut, weil ich viele Regeln nicht beachtet habe. Dann habe ich mir ein Schreibbuch gekauft. Ich müsste gucken, von wem, und das habe ich nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Ich war zu blöde. Und dann kaufte ich mir das Leben und das Schreiben. In einem silbernen Cover.
Mhm, gibt's heute noch.
Das ist das hier.
Das habe ich gelesen.
Das ist die englische
und das
Version.
Ist das Buch, das mir wirklich geholfen hat, weil es zum einen viel von King erzählt, wie er ans Schreiben rangegangen ist. Du hast das Gefühl, einen Begleiter zu haben. Und es zeigt dir vor allem, was du vermeiden solltest. Und ich bin, also wenn man mir sagt, was ich vermeiden soll, komme ich damit besser klar, als damit, was ich tun soll. Und ich habe daraufhin das Buch On Writing. Es ist mein Schatz. Ich habe es, glaube ich, 12 Mal oder so.
Toni Schmidt, wie bewertet denn ein Thorsten Sträter? Haben wir einen Thorsten Sträter hier?
Ja, da sitzt einer.
Ach,
der andere,
ist ja einer. Mensch. Ein
wir haben multiple Thorsten Sträters.
Die King-Hörbücher.
Der gerade hier
ich
ist.
Ich habe mir das Mädchen und Nachtschicht von Fritz Eckenger, von Joachim Kerzel und, Entschuldigung, ein Scherz interner, von Joachim Kerzel und Franziska Pigula vorlesen lassen. Schön. Gerade kommt bei mir der Todesmarsch auf die Ohren, gelesen von David Nathan. Ich finde die Hörbücher grandios.
Ja, ich finde das Mädchen und das Mädchen von Joachim Kerzel, Franziska Pigula, spricht mich nicht so an, weil die Geschichte handelt nur von einem Mädchen, das sich im Wald verlaufen hat. Jetzt erstmal vordergründig.
Ja.
Und das ist so ein Ding, was mir als Sujet nicht zusagt. Das ist einfach, ich möchte nicht monothematisch ein Kind haben, das sich im Wald verläuft und das aus verschiedenen Perspektiven. Das hat mir nicht gefallen. Nachtschicht mochte ich und mag ich immer noch sehr gerne. Es gibt mittlerweile ein vollständiges Kompendium davon als Hörbuch. Das sind verschieden, auch Silvester Groth und so gelesen. Ja, das ist ganz toll. Großartige Geschichten. Und Todesmarsch mochte ich sehr gern, aber Running Man, diese Richard Bachmann-Sachen gelesen von Nathan, sind noch einen Tacken besser. Running Man geht's voll auf die 12, natürlich.
Ja. Ich habe die Frühling, Sommer, Herbst und Tod habe ich gelesen von vier verschiedenen, unter anderem von, ich glaube, Stand By Me wird gelesen von Oliver Rohrbeck und der, mit dem alten Nazi, was Bryan Singer verfilmt hat mit Ian McKellen.
Apt Pupil, der Musterschüler.
Der Musterschüler, das wird gelesen von...
Das wird gelesen von Oliver Rohrbeck.
Danke. Von Wolf Riedel, glaube ich.
Nein, von Lutz Riedel.
Von Lutz Riedel wird gelesen
The Shawshank Redemption.
Ah, ja, natürlich.
Und von Oliver Rohrbeck wird gelesen, wie gesagt, Apt Pupil, der Musterschüler. Mm. Allerdings kippt es nach einigen Stunden und ein anderer Sprecher taucht auf, ein älterer Herr. Ich weiß, es verwirrt mich. Vielleicht hat er an dem Tag keine Zeit gehabt, also sie wollen eine Erzählperspektive ändern. Okay. Aber das tun sie eigentlich nicht, weil sie immer noch aus der...
Ja.
Ist wirklich so.
Apt Pupil ist ein Film, den kaum einer gesehen hat. Das ist der Film, den Bryan Singer nach The Usual Suspects gedreht hat, die üblichen Verdächtigen, genau. Mit Ian McKellen in der Hauptrolle.
Als Dissender.
Den habe ich nie gesehen, den Film.
Ja.
Die Geschichte ist, es ist widerwärtig. Es ist eine widerliche kleine Novelle.
Schön formuliert.
Fertig.
Okay, fertig, Punkt. Ja. Okay. Sehenswert. Der Film ist sehenswert?
Der Film ist nicht sehenswert, in dem Sinne, nein.
Okay. Habt ihr schon mal was über Locke und Key von Stephen Kings Sohn gemacht?
Nein, ich habe tatsächlich von Joe Hill habe ich vieles gelesen, aber diese Locke und Key-Sachen noch nicht. Nein.
Das sind ja die Comics, ne? Die sind großartig. Mhm. Also, und die werden ja jetzt endlich verfilmt.
Wie steht ihr zu den Comics, die entweder auf seinen Werken basieren, wie The Stand, oder auf Comics, von denen er aktiv mitgewirkt hat, wie American Vampire? Um die Aufzählung komplett zu machen, würde mich die Meinung zu Comics interessieren, die Kings Welt erweitern, in Klammern Der dunkle Turm von Markus Koppers, kommt die Frage.
Ja, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Also ich habe die Comics alle in der Hand gehabt. Ich fand, die sahen toll aus, toll gemalt aus. Ich habe aber noch keins davon gelesen.
Comics werden gezeichnet, selten gemalt.
Ja. Wenn du mir eine literarische Vorlage von Stephen King gibst, gucke ich mir keinen Comic an. Ganz vergessen.
Ja.
Naja, also okay, aber es schwappt natürlich auch rüber.
Aber ja, die sahen schon toll aus.
Messer Jocke fragt, was sagt ihr zu Stephen Kings Auftritt in Sons of Anarchy als Cleaner? Hast
ich hab's gar nicht gesehen, nein.
Hab ich dich nicht sofort irgendwie angesimst oder irgendwie, ich saß da und er tritt auf, er sagt, glaube ich, nichts oder ein Wort oder so. Es ist eigentlich so eine Anspielung auf Harvey Keitel als Wolf in
Pulp Fiction.
Er macht irgendwas sauber, also eine Sauerei, was sehr viel mit Blut zu tun hat. Man sieht es nicht und als Belohnung nimmt er sich irgendwas mit und er tritt einfach nur auf und allein diese Präsenz von Steve, er sitzt da und denkt so, Scheiße, das ist Stephen King. Und du denkst natürlich die ganze Zeit, Moment mal, wer von den Leuten, die jetzt gerade Sons of Anarchy gucken, weiß das, teilt jetzt diese Erregung mit mir, nicht nur in diesem Moment, weil die Älteren erinnern sich, früher sind Fernsehserien immer ausgestrahlt worden, haben die Leute das immer zeitgleich gesehen, jetzt guckt man das über Streaming oder auf DVD, aber ich dachte dann wirklich nur noch, an wen kann ich mich jetzt wenden? Hat gesehen, habt ihr Stephen King in Sons of Anarchy gesehen? Hat mich total gefreut, also dass er da mitspielen durfte. Er hat wahrscheinlich drum gebeten.
Der Markus Koppers und der Philipp Beilfuß, die haben fast die gleiche Frage. Da geht es nämlich darum...
Nee, Moment, Philipp Beilfuß. Lies mal Philipp Beilfuß.
Ach so. Schande über mein Haupt, aber ich habe noch kein einziges Buch von ihm gelesen. Schande. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mir eins seiner Werke empfehlen würdet.
Schande.
Sascha Sven Hasterock, der hat die gleiche Frage.
Genau, was würdet ihr jemandem empfehlen, der noch nichts mit King zu tun hat?
Ich empfehle zwingend Nachtschicht, denn darin hast du Geschichten. Erstmal kriegst du kurze Arbeitsproben, furchterregende Arbeitsproben. Du bekommst Sachen, Geschichten wie einen auf den Weg aus dem Buch. Das spielt im Universum von Salem's Lot beispielsweise.
Ja.
Und das ist der Roman, den Brennen du dann als ersten Brennen muss Roman
lesen. Ich glaube, den habe ich da als, das war mein erster Roman.
Den solltest du als ersten Roman lesen. Klassisches Vampir-Ding, fantastisch aufgebaut. Aber vorher Nachtschicht. Da bekommst du den ersten Einblick in Salem's Lot. Und in viele andere Gegenden, in denen Stephen Kings Romane angesiedelt sind. Und es ist gruselig und abwechslungsreich. Und dann?
Ich habe Salem's Lot habe ich damals gesehen im holländischen Fernsehen. Ab und zu konnten wir so holländisches Fernsehen...
Veronika.
Veronika von der Tross. Und
das Hörbuch wird übrigens ungekürzt gelesen von Jürgen Kluckert.
Sehr schön.
Genau.
Ja, es ist und manchmal mir nicht bedrohlich genug gelesen. Ab und zu ist er ein bisschen onkelhaft unterwegs. Ab und zu sagt er Dinge wie... Und dann nahm der Vampir ihn so, weißt du? So,
dafür, weil ich ja gerade S höre von David Nathan, dafür schwappt David Nathan manchmal so ein bisschen in seinen Berliner Akzent. Gerade wenn er so die Bullis oder die Kinder spricht. Also, und dann gingen wir in die Barrens. Na, was ist das denn? Also ein bisschen zwischendurch mal so. Also einfach mal. Guck mal, ach Pennywise, ne, alte Keule. Was machst du denn hier? Komm hier rein.
Nein. Der David Nathan ist ein Fürst.
Ein, abs- absoluter Fürst, aber es ist so, gerade wenn er so in diese Dings reingeht, in diese, er hat manchmal so diese Sprachmelodie. Aber ich meine, fucking hell, 52 Stunden.
Ja, echt.
Das ist ein Marathon. Ich weiß nicht, wir müssen ihn mal fragen, wenn wir immer. Aber es ist, also, David Nathan und Stephen King.
Ja, einen Tag.
Ich habe einen Tag, 24 Stunden. ich habe den Anschlag gehört, auch von ihm gelesen, und Stephen King und David Nathan, das passt wie Arsch auf einmal. Das ist so fantastisch.
Ja, naja, man muss jetzt natürlich sagen, David Nathan hat vor allen Dingen, bei ihm habe ich immer das Gefühl, über 52 Stunden, der ist immer voll am Ball, aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass es jemand anders liest. Also es gibt Romane von Stephen King, der Oliver Striezel würde ich gerne einen King-Roman lesen hören. Der hat Philipp Seymour Hoffmann synchronisiert weiter. Ja. Der ist auch super stark.
Martin Semmelrogge.
Martin, nein. Nee, egal.
So, wo waren wir?
Ich konnte ihn nur anschauen. Er hatte keine Ahnung, wo man das will. Aber der Mann hatte Angst. Das war unschätzbar. Ne?
Was ist eure Lieblingsverfilmung von Stephen King? Will Thomas Damen wissen? Und,
ehrlich gesagt.
Für mich sind es die Verurteilten, Green Mile, Cujo, Needful Things und Christine.
Ich fand die Novelle, die Verurteilten, also Shawshank Redemption, Pin-Up in Deutsch, stärker als den Film.
Echt?
Ich fand echt?
Den Film groß. Wenn ich die Gelegenheit habe, eine Novelle zu lesen, dann gucke ich den Film nicht. Bis es kam, war es bei mir tatsächlich Chris Walken in
Dead Zone.
Das mochte ich. Ich mochte Christopher Walken sehr gerne.
We need more cowbell.
In Dead Zone. Mit Martin Sheen als Präsidentschaftskandidat.
Also ich habe damals die Filme auch sehr oft im Kino gesehen. Ich habe Christine gesehen im Kino, fand ich total.
Carrie, hast du Carrie?
Carrie habe ich nicht gesehen. Carrie war ja die erste Verfilmung von Stephen King.
Brian
De Palma und der junge John Travolta.
John Travolta,
großartig. Das hat mich damals schon so ein bisschen rausgebracht, weil am Ende kommt ja diese Splitscreen-Geschichte.
Ja.
Das ist ja auch so ein typisches
Brian De Palma-Ding,
dass er den Bildschirm teilt, und das war so ein bisschen strange. Ich habe die Neuverfilmung mit Chloe Morris nie gesehen.
Nee, habe ich auch nie gesehen.
Und mit Julianna Moore, die ja sehr hartkäsig unterwegs ist, wie wir.
Ja, genau. Ich habe, was für ein Callback, ey.
Ja, gut, ne?
Ich war damals Sammler von Filmpostern, und ich habe das Filmposter von Carrie gehabt, und da stand Sissy Spacek wirklich komplett blutüberströmt. Und so, ich habe einen Kollegen gehabt, der ist nicht in mein Zimmer gekommen. Der hat sich so vor diesem Poster
gefühlt. Hattest du Freunde?
Ich hatte Freunde, natürlich. Ja. Ich hatte auch so einen Loser-Club.
Also Christine fand ich toll. Ich fand auch die Effekte toll, wie dieses Auto sich so...
Das war großartig. Das war
einfach für die...
Aber ich glaube, ich habe das Buch nie gelesen. Thorsten, vielleicht kannst du da helfen.
Ich habe es neulich gelesen.
Du hast auch noch nicht gelesen?
Ich habe es neulich gelesen.
Irgendjemand hat mal geschrieben oder gesagt, dass das die Verfilmung praktisch wie so eine Vorschau wäre für das Buch. Also dass der Film praktisch nur einen ganz kleinen Teil von dem Buch...
Wie das ja immer so ist. Hm. Bei einem Film ist es nicht wichtig, ob du musst eine Essenz des Buches treffen. Ja. Wenn du das schaffst, die Essenz zu treffen, funktioniert das. Das war bei Green Mile jetzt nicht so eine Kunst, weil das eine eher kurze Novelle ist.
Ja.
Bei S war es eine Meisterleistung, und bei Christine ist es halt ein John Carpenter-Vehikel. Der hat damals nach seinen großen Erfolgen Geld in die Hand gedrückt gekriegt, um gute Effekte zu verwirklichen. Na klar.
Ja, klar.
Und das Buch ist von epischer Breite, handelt von der Entfremdung zweier Freunde und der ersten Liebe und diesem verfluchten Auto halt, Christine. Und wie dieses Auto den Charakter des Jungen verändert, quasi. Ich weiß nicht, ob es eine Allegorie sein soll auf die Pubertät.
Und das ist,
und es ist lang und breit und tief.
Aber und das gut. ist, ich glaube, das ist grundsätzlich das Problem der Verfilmung, dass die, wie du gerade selber
wenn
sagst,
wenn sie
dass
die Essenz die, treffen, ist alles
die,
okay.
Genau, wenn sie, die, ja. Und das hat, der Muschetti hat das bei S hat das jetzt geschafft, irgendwie die Essenz.
Das war jetzt nicht ganz so schwierig, weil der Film mal halt übermächtig groß ist. Du hast eine starke Ikonografie. Bei anderen Filmen hat es halt einfach sang- und klanglos nicht funktioniert.
Ja.
Aber so ein Werk, auch selbst wenn es nur die Hälfte ist von dem, von diesen über 1000 Seiten, musst du ja erstmal ausdünsten und alles rein.
Das ist schwierig.
Erkenne die Essenz.
Und alles rein. Und es, ich höre das Buch, ich denke so, das ist nicht schlimm, dass das jetzt nicht drin ist. Okay, das ist jetzt nicht schlimm, dass das hier im Film nicht drin ist. Schön, dass es das als Buch gibt. Schön, dass er da so drauf eingeht, so episch. Aber das hätte im Film jetzt, das hätte mich jetzt irgendwie...
Das kannst du ja nicht.
Ich habe nichts, überhaupt nichts an dem Film auszusetzen. Ich glaube, um nochmal drauf rauszukommen, weil Till Franken fragt, kann man den Film S mit der Verfilmung von 1990 vergleichen? Natürlich nicht, weil die Trickeffekte damals ganz andere waren. Ja. Es sind Sachen drin, die auch unheimlich gruselig sind und auch toll sind. Weil viele sagen, ja, die Fernsehverfilmung ist scheiße, die hat uns damals schon sehr, sehr viel Angst gemacht.
Die ist nicht scheiße. Ja, aber ich fand aber trotzdem, das Finale
war für einen Arsch. Das Finale war grottig. Aber die Schauspieler waren gut. John Boy Walton als Bill, ja.
Ich fand zum Beispiel The Stand, die Miniserie The Stand, war auch wirklich, wo ich wirklich Szenen hatte, zum Beispiel wo diese eine Figur in Manhattan durch diesen Tunnel geht,
ja,
die wirklich 1:1 so war, wie ich wie es im
du
Buch
hast gelegentlich
so war.
Einfach Szenen 1:1, aber das sind Dinge, genau, wo damals gesagt worden ist, Stephen King, wir haben ein Budget von X Dollar, wir machen es fürs TV, und genau, so sah es auch aus.
Ja.
Es ging bei S einfach darum, ich fand das mit dem Tim Curry eigentlich super, es ist nicht so richtig schön gealtert, es ging jetzt darum, diese ganze Nummer nochmal behutsam aufzusetzen. Denn wenn wir eigentlich den Regeln des Horrorkinos von heute folgen würden, dann wäre das Ding wieder eine Mischung aus Saw und bekloppten Kids, die sich irgendwohin verlaufen und nicht so liebevoll. So, der Film wirkt ja unheimlich liebevoll. Vielleicht ist er gar nicht liebevoll gemacht worden. Ja, wie am Scheiß
der nimmt halt diesen
Coming-of-Age, genau,
diesen Coming-of-Age-Effekt, Aspekt nimmt er sehr ernst.
Er ist viel altmodischer, als man glaubt.
Genau. Die Szene mit den Club lutzen. Der Verlierer in den Barrens, wo sie ins Wasser springen und wo sie für diesen kurzen Moment einfach Kinder sein können. Das war so schön. Das war so schön gefilmt. Ja. Ich finde, natürlich muss man immer einen Kompromiss machen, wenn man einen Film macht, weil man nur bestimmte Zeit hat. Und, aber ich finde...
Naja gut, aber du kannst sagen, für eine einminütige Szene, in der sie ins Wasser springen, braucht Stephen King auch 8 Seiten. Das ist einfach immer der Punkt. Und von daher musst du dem überlegen, ob Show Don't Tell ihm dann nicht entgegenkommt.
Ich habe es ja gerade gehört, über wie viele Seiten, ich habe ja keine Seiten gelesen, sondern nur gehört, aber über wie viele gefühlte Minuten der Damm gebaut.
Ja, tagelang wird der
Damm gebaut.
Ich kann dir sagen,
und das hätte ich als Muschetti gesagt, da, ein Damm. Weißt du, bums, eine Minute.
Genau. Ich hab das Hörbuch angemacht und bin dann zum Thorsten gefahren irgendwie, und da war noch nicht mal die Szene mit dem Papierboot. Also, verstehst du? Aber du hast gefühlt,
gefühlt fängt das Buch mit dem Boot an.
Genau.
Absolut.
Aber tu das nicht. Gut. Verstehst du?
Dann haben wir noch mal kurz Fragen hier.
Das beschleunigt das Ganze, weil du trotzdem alles gesehen hast. Der Bruder ist krank, er spielt Paraffin aus Brot.
Logisch. Und es ist alles das ist ja dann die Kunst des Filmemachers.
Aber wenn es dann geht, dann geht es doch auch.
Er geht sogar noch in den Keller, er hat noch dieses, genau das. Panja Bärchen schreibt, habt ihr 11/22/63 gesehen?
Habe ich gesehen.
Also die
Serie? Ja, habe ich komplett gesehen.
Hast du auch gesehen?
Und?
Das Problem ist, dass ich manchmal dachte, dass James Franco oder die Hauptrolle spielt, er ist mitunter schauspielerisch ein bisschen limitiert. Ich schätze ihn sehr und meistens freue ich mich darüber, ihn zu sehen. Aber er hat einige Gesichtsausdrücke, die alles darstellen. Irritation, tiefe Trauer, das ist das typische,
da kann man
komische,
alles reininterpretieren.
Er wirkte mitunter etwas deplatziert. Er ist, wenn er sich aufregt oder wenn er charmant ist, alles kein Problem.
Meinst du das jetzt in Bezug auf vom Buch? Also
Schauspieler jetzt, so, in dieser Miniserie. Okay. Ich mochte die Miniserie sehr gerne, die 50er sind gut getroffen.
Ja, super.
Das sieht super aus.
Im Buch wird er tatsächlich, reist ja dieser Mann nach Derry und trifft die Charaktere aus S.
Ja, S wird ja auch erwähnt.
Derry wird erwähnt und was das für eine komische Stadt ist und so weiter. Sich, die Verfilmung, diese Serie war okay, der Schluss ist ein bisschen anders.
Geht es denn weiter mit der Serie oder ist es?
Nein,
ist
durch, das ist Ding ist zu. Der Sack ist zu.
Das ist einfach mal gut zu wissen, dass das abgeschlossen ist. Na, James Franco hat ja so oft den Bekifften gespielt, das hat sich, denke ich mal, immer wenn ich ihn sehe, denke ich, okay, der ist jetzt schon wieder mal ein bisschen... gut dabei. Über den Dunklen Turm haben wir schon gesprochen. Den Film kann man durchaus in die Tonne kloppen.
Was heißt in die Tonne kloppen? Man muss sich überlegen, groß aufgeplästert, das umfangreichste Werk Stephen Kings, daraus 90 Minuten zu machen, ist dann schon albern.
Ja, also bei S sieht man, wie man es macht, bei Dunkle Turm sieht man, wie man es nicht machen sollte.
Das ist ganz großartig. Genau. Also es ist sehr schön, dass in einem Jahr quasi im Zeitraum von 6 Monaten das zwei Arbeitsproben abgegeben werden,
also,
von dem
einer
fast eine Meisterleistung ist und der andere totaler Scheißdreck.
Irgendjemand fragt das auch, ob momentan so die Stephen King-Stoffe so inflationär, so, nee, es war ja eigentlich, eigentlich war das ja so die 80er, 90er, wo die ja
immer,
wirklich...
King hat immer, ne? Guck mal, ich gehe mal ganz kurz mal durch, was wir jetzt hier haben.
Okay.
Hier. Castle Rock. Gehen wir mal nur ganz kurz durch. Also nicht Fraggle Rock, Castle Rock, auch eine Stephen King-Geschichte. Cujo, Christine, Pet Cemetery, Carrie, Green Mile, Shawshank Redemption, Stand By Me, App Pupil, hier der
Musterschüler.
Der Musterschüler. Genau. The Stand, The Dark Tower, Mr. Mercedes wird gerade verfilmt. Der Anschlag.
Ist fertig.
Der Nebel.
Wird eine Serie.
Nebel auf Netflix.
Die läuft schon.
Mit Brandon Gleeson.
Und die soll gut sein. Die soll richtig gut sein.
Der Nebel ist nicht gut auf Netflix, haben wir schon drüber gesprochen.
Der Nebel sollen die letzten drei Folgen gut sein, wurde mir glaubhaft versichert.
Ja, das habe ich
auch
gehört.
Under the Dome, auch gab es zwei Staffeln. Kingdom Hospital, Salem's Lot, brennen muss Salem.
Salem's Lot,
das geheime Fenster. Mit Johnny Depp.
Eine Kurzgeschichte. Das Problem ist, wenn du einen Fehler gemacht hast, sie zu lesen, nützt ja Johnny Depp nichts mehr.
Johnny Depp natürlich synchronisiert von David Nathan und da schließt sich der Kreis.
Dreamcatcher, die von Stephen King eigentlich am meisten gehasste Verfilmung. Die findet er vollkommen in Sand gesetzt, wobei ich die von der Stimmung her echt toll fand.
Das
hat nur nichts mit dem Buch zu tun.
Mit Morgan Freeman und mit, ich glaube, Jason Patrick.
Feuerteufel. Auch eine bekackte Verfilmung befindet sich allerdings gerade in der Neuverfilmung.
Mit Drew Barrymore. Direkt nach E.T.
Ich weiß noch, ich habe Feuerteufel gelesen, als bei Style Lübbe Taschenbuch mit dem Cover, wo vorne Drew Barrymore drauf war. Mhm. Und da gab es eine Stelle, wo sie irgendwie in Motel ist und dann steht da drin, sie sah eine Serie mit dem Namen Schwarze Schönheit. Und da blätterte ich weiter und ich so, Moment mal, Schwarze Schönheit. Blätterte ich
Black
wieder
Beauty.
Zurück. Und es war Black Beauty natürlich. Ja. Das ist ja der Übersetzung. Da habe ich das Ding, glaube ich, beinahe in die Ecke geschmissen, weil sorry, also das war, fällt mir nur gerade auf.
Ja, Stephen King und Übersetzung, das ist ja, glaube ich, auch so ein Thema.
Ist ein
Thema. Der hat sich ja, glaube ich, mal so richtig mokiert.
Joachim Körber war lange und ist auch zwischendurch wieder sein Stammübersetzer, der es fantastisch macht.
Mhm. Ja.
Wenn du jetzt ein aktuelles Buch aufschlägst, siehst du, dass viele Leute daran gearbeitet haben, weil die Intervalle kürzer geworden sind für eine Veröffentlichung und weil Stephen King mehr Gas gibt und weil einfach mehr Leute dran sitzen. Aber ich finde,
Kinder des Korns.
Übersetzung. Kinder des Zorns hieß der Film. Kunz, ja, Children of the Corn hieß Children die Geschichte, die Kurzgeschichte aus.
Kinder des Korns. Oh, was? Nimmst du noch einen? Jo, Kinder des Korns. Mach doch mal ein Herrengedeck hier. Kinder des Korns.
Ja, das stimmt. Das war. Ja, ich finde die Kurzgeschichte stark, weil es um den geht, der hinter den Reihen wandelt, im Mais, irgendeine Gottheit, die nicht auftaucht. Super. Ja.
Über Shining können wir stundenlang reden. Definitiv sehenswerter
Misery.
Film. Auf jeden
Fall. Misery, definitiv sehenswerter
Oscar
Film.
Oscar für Kevin Bates. Ja.
Ich mag ja diese Stoffe, die sich wirklich so ganz, wo die Lokation Baumwolle wirklich so
Beispiel.
Ganz...
ja, bitte. Hast du auch versucht, was machst du jetzt? Die sich auch gut
durchwaschen lassen. Wo die Location so begrenzt ist. Ne? Also, ne, ja. Und das mag ich sehr. Und deswegen hat mir Misery
Running Man ist natürlich Unsinn. Der Band...
Die Verfilmung, meinst du jetzt?
Ja, natürlich ist die Verfilmung, das ist totaler Bullshit. 80er Jahre Schwarzenegger-Vehikel. Ja. Es ging gar nicht. Er ist ein ausgezehrter Mann am Limit. Die Geschichte, der Roman Running Man ist grandios.
Grandios, absolut.
Grandios.
Und auch schnell gelesen.
Der Film ist natürlich eine ziemliche Grütze, die mir aber 1988 oder 87 Spaß gemacht hat.
Nee,
bei
Schwarzenegger.
Aber ist Running Man, ist es eigentlich das Todesspiel so ein bisschen?
Ja. Das ist dieses Thema.
Das ist die Grundidee.
Aber Running Man, weißt du, wen ich mir immer super vorgestellt habe als Hauptfigur in Running Man? Michael Biehn in Terminator. So wie er aussah in Terminator.
Ja,
so habe ich mir den immer vorgestellt.
Turnschuhe zum Trenchcoat.
Dann gab es noch den Rasenmähermann mit Pierce Brosnan.
Ja, da hüllen wir den Mantel des Schweigens drüber, hat mit dem Buch nichts zu tun gehabt. Es gab eine Verfilmung von Thinner. Dünner, ebenfalls ein Bachmann-Roman mit Robert Burke.
Warum hat er das gemacht? Warum hat er sich als Richard Bachmann ausgegeben? Warum war das so?
Ja, er wollte ausprobieren seinerzeit, ob seine Geschichten wirklich gut sind, als er sich etabliert hatte, oder ob es einfach daran liegt, dass die Leute alles kaufen, wo Stephen King draufsteht.
Mhm.
Also hat er als Bachmann veröffentlicht und die Dinger sind abgegangen.
Ja.
Die Kugeln haben sich sehr, sehr gut verkauft und nach einigen Büchern hat das dann aufgelöst.
Ja.
Und dann ging das nochmal richtig durch die Decke und er konnte dann mal sehen, bin ich gut oder bin
noch
ich
besser.
Einfach nur bekannt und deswegen wird es gekauft.
Das ist so wie J.K. Rowling das ja auch gemacht hat, die hat ja auch einen
Roman.
Genau. Was ist denn der letzte Roman von Stephen King, der rausgekommen ist, den du gelesen hast? Also
der letzte Roman, den ich Teil 3 der Trilogie um... unseren Mr. Mercedes-Kollegen.
Okay, das ist das Aktuelle.
Ich bin mittendrin. Ich muss die ganze Zeit rülpsen. Ich habe zu viel gesoffen.
Kaffee.
Ja.
Wasser.
Rede ich drüber.
Wir reden über Kaffee und Wasser und nicht.
Aber eine der besten Verfilmungen ist ja immer noch Stand By Me, finde ich. Also
Stand By Me ist eine tolle Verfilmung.
Ganz
ich warte,
toll.
Seitdem ich ihn jetzt, wenn ich ihn jetzt sehe, warte ich auf einen Clown. Weißt du, das ist echt schwierig, wenn keiner vorkommt dann mehr.
Ja, aber ich finde es, also da war auch die, das ist ja Teil der
das Frühling, Sommer, großartig gelesen von Udo Schenk.
Erbs und Tod.
Udo Schenk liest
Udo
das.
Schenk Udo liest Schenk liest
Slam by Me. Und Oliver Rohrbeck liest
Die Leiche.
Das habe ich ja gesagt.
The Body.
Ja.
Genau.
Genau. Die Leiche,
Udo Schenk
The Body.
Liest ja. Die Leiche, The Body, ja. Wie die Geschichte eigentlich heißt.
Was, also, was sind die vier Geschichten sind? The Body.
The Body. Shawshank Redemption. App-Pupil und Atemtechnik. Auch eine wunderbar eingeleitete Geschichte,
okay,
über eine Frau, die in den 50er Jahren schwanger ist und das Kind unbedingt zur Welt bringen will, mit Atemtechnik sie übt, weil niemand in diesen puritanischen Zeiten sie aufnimmt oder ihren Job gibt, und zum Schluss der Geschichte wird ihr der Kopf abgetrennt.
Schön.
Und sie atmet noch immer weiter. Das ist also eine kleine, krude schön. Geschichte, die in einem Club, in einem namenlosen Club, der Erzähler taucht, der wird in seiner Firma in einen namenlosen Literaturclub eingeladen, der extrem unheimlich ist, wo alle am Lagerfeuer sitzen und sich jedes Jahr an Weihnachten Geschichten erzählen oder jeden Donnerstag Geschichten.
Mhm.
Joachim Kerzel liest das schon deswegen.
Mhm.
Die Geschichte ist nicht so toll wie das Drumherum im Buch,
okay,
oder im Hörbuch. Sensationell.
Okay.
Und der Kopf ist dann in einer Kiste, die dann auftaucht am Ende von
der Geschichte. Da drängt sich ja jetzt die Frage, was ist deine persönliche Lieblingsverfilmung? Welchen Film guckst du immer noch ganz gerne nochmal?
Welchen Film gucke ich von Stephen King-Verfilmung? Also ich... Shining von Zeit zu Zeit, einfach, ja, mal wieder die Stimmung zu kriegen. Mhm. Dann, ich mag, wie gesagt, Dead Zone sehr gern. Ich mag ihn einfach gern.
Ich glaube, den habe ich nie gesehen, nie das ganz gesehen.
Chris Walken halt, machst, ja, du nichts, steckst nicht drin, wie er, ja, in seinen schwarzen Mänteln, wie, mhm, so ein Hungerhaken in ein Zimmer reinkommt. Du denkst dir schon, naja, im Himmel. Super. und dann mag ich, also S werde ich häufig gucken,
ich,
weil,
ja,
das eine,
ja,
Sache ist, wo ich mich still dran erfreuen kann, wieder aufgebaut ist.
Genau, das ist übrigens auch so ein
der Ding. Pace, also weißt da du, der Pace ist es.
Das Pacing.
Ja,
achso,
der,
ne?
Ich dachte,
ja, genau.
Pace. Parey.
Das ist übrigens auch noch, Michael Parey, Straßen in Flammen.
Ja.
Ja.
Straßen in Flammen.
Eddie and the Cruisers.
Du kannst kein Stück fahren, wenn die Straßen in Flammen sind. Ja. Das ist auch, nee, dabei. Das, nee, wird in dem Film nicht thematisiert.
Schade. Überhaupt nicht. Nein, aber es ist auch tatsächlich so ein Film, den ich, wo ich mich auch tatsächlich drauf freue, den nochmal zu sehen.
Auf jeden Fall, ich auch. Ich freue mich, ja, da auch sehr drauf.
Ja.
Obwohl ich gerade so Schiss hatte davor, mhm, obwohl ich dann auch Angst habe, da werden jetzt irgendwelche Sachen, irgendwelche Urängste und so weiter bei mir auch irgendwie abgerufen.
Ich habe Urängste. Ich habe immer Schiss, dass meine Uhr weg ist, weißt du, gerade wenn ich mir die Hände gewaschen habe.
Man muss auch nicht jeden.
Und dann lässt du die liegen. Was ist denn? Lass mich doch. Ist doch scheißegal.
Naja, du sagst auch, wenn ich einen schlechten mache, dann musst du auch damit leben, wenn du sagst, Urängste. Ich habe gedacht, so, ich lasse den einfach mal stehen.
Okay.
Aber es geht ja auch bei S darum, dass man sich den Ängsten stellt. Und das tun die, der Club der Verlierer auch. Club der Verlierer. Ich habe gerade mit Markus noch drüber gesprochen. Ich wäre ja gerne, es gibt ja, man identifiziert sich ja mit den Leuten.
Ja, ich habe mich mit Beverly identifiziert.
Beverly, das haben wir auch,
ja,
gedacht.
Das haben wir gedacht.
Ich hätte,
ja,
ich sofort.
Eine knabenhafte 14-Jährige, ja, ja, mit rotem Haar.
Ich wäre gerne Richie gewesen, aber ich war eher Eddie. Wer warst du?
Weiß ich nicht.
Da doch, Gott.
Nee.
Du warst doch Ben, oder? Warst du ein dickes Kind? Nein.
Ich war kein dickes Kind. Alles, nein, nur kein dickes Kind.
Nein, aber es ist einfach schön, wie das.
Nee, weiß ich nicht. Also ich kann mich mit den Figuren allgemein, das sind ganz viele Facetten, sind dann, aber ich kann mich nicht mit einer Figur so jetzt identifizieren, sondern
ich
einfach.
Ich schon. Wir alle schweben hier unten, Hennis. Alle.
Alle.
Ich meine, gut, du bist schon unten, aber trotzdem, lass uns.
Es ist schön auf Englisch, weil Float ist ja nicht nur schweben, sondern auch schwimmen an der Oberfläche.
Ja.
Und das ist einfach auch schön übersetzt, wenn man sagt, wir schweben,
ja,
floaten, und man sieht ja am Ende, wie die, also, ja, Wasser und, es ist schon einfach auch sehr gut übersetzt.
Ja.
Wunderbar. Ja, also Stephen King, thank you, Mr. King, for everything.
Stefan
König, wir reden
Stefan König,
noch
ich
ein
sage,
bisschen kurz weiter
ganz
über,
knorke Bücher,
über andere Sachen, wo wir bei Stephen King waren. Ein Film, der jetzt mit Stephen King, ist auch ein Horrorfilm, Get Out, der jetzt raus ist auf DVD und Blu-ray und natürlich auch als Download und als Stream, was wie immer ihr den sehen wollt. Ein Film, den wir alle drei gesehen haben, ein Horrorfilm. Wir beide mochten den gerne. Ja. Gary fand den doof. Warum fandst,
nee,
du den
ich fand
Film
ihn nicht doof.
Du hast mir
nur, ich fand ihn überbewertet.
Dann musst du mal was heißt überbewertet? Dann elaboriere, erleuchte uns.
Nee. Die Frage ist falsch gestellt. Warum fandest du den so grandios?
Ich fand den so toll, weil ich etwas gesehen habe, was ich in der Form noch nicht gesehen habe, verfilmt, erzählt wurde. Und auch da ist es wieder ähnlich wie bei Stephen King. Und da komme ich wieder drauf. Es ist mehr als ein Horrorfilm. Es ist ein, Achtung, Sittengemälde. Es geht um Rassismus.
Ja.
Es geht um den Rassismus heute,
ja,
hier und jetzt im Amerika nach Obama.
Ja.
Deswegen ist der Film so wahnsinnig aktuell. Und der Film ist geschrieben und gedreht worden von John Peel, der ein Stand-up-Komiker ist
ein,
und der
ein
es auf die Kette, auf die Kette kriegt, hier diesen Film zu machen. Ich sag's nur mal kurz und dann kannst du noch mal drauf zurückkommen. Ich habe den Film gekauft, ich habe ihn dreimal gesehen innerhalb von 24 Stunden und zwar das erste Mal ganz normal. Dann habe ich mir das zweite Mal nochmal angeguckt mit dem Wissen, was in dem Film passiert und wie die Schauspieler agieren, ohne jetzt zu spoilern. Und dann habe ich mir nochmal angeguckt mit Audiokommentar und das habe ich das letzte Mal gemacht bei Gone Girl, dass ich wirklich den Film sofort nochmal gesehen habe.
Um zu schauen, wie sie es aufgebaut haben.
Wie sie es aufgebaut haben und mit dem Kommentar auch von David Fincher. Dann, ja. Und da ist es natürlich Jordan Peele und vor allen Dingen das Ende, gibt es multiple Enden halt auch, die toll gemacht sind. Die Extras sind jetzt nicht so hervorragend, nicht so üppig.
Es ist halt eine absurde, kleine, schöne Geschichte, die mir Spaß gemacht hat.
Also die Sache ist die, also warum ich den jetzt so ein bisschen überbewertet fand, war, weil das ist eigentlich so eine Erzählweise, wie ich sie aus der Twilight Zone kenne. Ich bin großer Twilight Zone-Fan. Und da hat die Filme sind oder die Geschichten sind immer auch kleine Sittengemälde. Also von daher war das für mich nichts Neues. Das war genau wie damals diese Diskussion hier mit Crouching Tiger, Hidden Dragon.
Ja.
Weißt du, wo alle, oh, weißt du, wo ich so gedacht habe, ja, ich bin mit Kung-Fu-Filmen aufgewachsen. Fliegende Leute, die mit Schwertern kämpfen.
Hast du das Thema Rassismus in dieser Form
schon
mal gesehen im Kino? Also ein Film, der eine so soziale Relevanz hat wie dieser.
Okay,
einen Horrorfilm, für einen Unterhaltungsfilm, der dieses fantastische Element hat.
Nee, okay, da hast du sicherlich recht. Wie gesagt, ich habe ja nicht gesagt, dass ich den schlecht
fand. Ja, dann schreibt andere SMS und dann schreibt, fand ich doof.
Nein, das habe ich nicht geschrieben.
Ja, sowas schreibst du immer.
Das habe ich nicht geschrieben. Hör auf, sowas zu behaupten. Ich fand ihn in Ordnung, aber mich hat er halt spontan an einer Twilight Zone-Geschichte erinnert und von daher habe ich den so abgehakt und fand den auch, das ist sicherlich ein wichtiger Film und gerade der auch wunderbar zu der heutigen Zeit jetzt, was heißt wunderbar, leider zu der heutigen leider Zeit passt, aber
ein wichtiger Film.
Aber es ist ein Horror, ich sag nur eins. Oder nee, komm, da will ich jetzt ins Spoiler-Territorium.
Ach, du meinst,
vordringen.
Was du mir...
Ja, genau.
Ja, das war auch... Das macht man übrigens auch nicht. Dass während jemand einen Film guckt, ihn zu spoilern. Ja,
das kann ich doch nicht ahnen, dass du mir eine SMS schreibst, während du einen Film guckst. Wer macht das denn,
sag mal? Ja, ist eigentlich auch blöd. Du hast
ja
eigentlich recht.
Echt.
So. Aber Jordan Peele, ich habe das schon mal erwähnt. Jordan Peele, angeblich verfilmt er The Lovecraft County von Matt Ruff.
Ja, also ein Buch, was du
ein Buch, was noch immer noch nicht auf Deutsch erschienen ist, was ein Skandal ist.
Ein Skandal!
Und das passt super zu diesem Film auch. Also wenn ihr mal gucken wollt, Lovecraft Country von Matt Ruff, dann...
Hugh Hefner ist tot.
Hugh Hefner ist tot.
Ja.
Alles tja, gut. Ein Mann, der sein Leben, glaube ich... Reuven hat geschrieben, normalerweise sagt man, er ist jetzt an einem besseren Ort, aber das stimmt.
Nee, das kann
bei
nicht
Hugh
sein.
Hefner, glaube ich, nicht. Reuven, schönen Gruß an die Dudes. Green Mile, wer hat in Green Mile mitgespielt? Eine kleine Rolle? Dead Man Walking the Green Mile.
Harry Dean Stanton
ist auch gestorben mit 91 Jahren. Ein Mann, der auch mit sehr kurzen Auftritten jeden Film absolut aufgewertet hat.
Ja.
Sei es Alien, sei es die David Lynch-Sachen. Paris, Texas hatte eine etwas größere Rolle.
Der hat sich überhaupt nicht verändert. Äußerlich, der sah die letzten 30 Jahre so aus, wie er aussah. So, ne?
Was sagen wir dazu, dass Halloween mit Jamie Lee Curtis die Fortsetzung?
Nix.
Abwarten.
Weißt du, ich bin das in der ganzen Leatherface-Freitag, der 13. Der Halloween Reboot, Rebound von vorne und nochmal neu Ding, da bin ich raus.
Ja.
Es gibt 7000 Teile von jedem.
Ja, ja. Absolut. Also ich bin großer Fan von Halloween und von dem Film, von dem Original, John Carpenter und aber schon beim...
Jemand fragte noch, Dirk Sänger, warum hat King in seiner Personalpronomen-Saga er ausgelassen und wann kommt endlich wir, ihr und die Mehrzahl sie? Erstmal kommt Ette und Ihmchen. Das sind die Nächsten, die kommen. Ja?
Ja.
Das ist natürlich
und
nach...
den alten Wemser.
Nach S erschien, S war im roten Cover, glaube ich, S war im roten Cover.
Ja.
Danach kam
Grün.
Sie.
Das war eine Marketing-Maßnahme der 80er.
Ja,
das soll jetzt auch lustig gewesen sein.
Könnte auch in Penisleder gebunden gekommen sein. Mit so
kommen wir von Penisleder zum neuen Star-Wars-Regisseur. J.J. Abrams dreht den neuen Star-Wars-Film.
Ja, welche Überraschung.
Er
hätte Tarantino genommen.
Ja, also das
wäre mal interessant
Nummer
gewesen.
Nummer sicher. Ja, ich meine, David Lynch sollte damals Rückkehr der Jedi-Ritter verfilmen.
Ja,
das
Gott sei Dank hat er das nicht gemacht.
Ja, wieso? Mal gucken.
Ja. Tarantino. Jabba the Hutt und der wird dann erschossen und dann kommt Harvey Keitel rein und macht alles sauber. Das hätte ich unheimlich gerne gesehen.
Haben wir den Trailer zu Tomb Raider alle gesehen?
Ja,
zum
haben wir gesehen.
Tomb Raider? Was sagen wir?
Das Video was fehlt, Freunde?
Sehr nah am Spiel.
Busen.
Okay. Echt jetzt?
Gerhard ja. Recht, ja.
Ja, Gerhard Recht. Du musst mir ich fand das jetzt mal gut, dass er nicht so der Busenwasser der die Hauptrolle spielt. Jetzt
aber ihm fehlt das mal gut. Ja.
Fehlt aber fehlt dann? Trotzdem, weißt du? Spielt zwar keine Hauptrolle, aber du hast recht.
Es sieht super aus, sieht natürlich sehr aus wie die Spiele. Also
ja, die Reboots von dem Spiel.
Reboots quasi.
Reboots.
Die neue Auflage.
Für Nicht-Anglisten war das schön.
Die Reboots.
War das nicht schlecht. War das nicht schlecht. Also Alicia Vikander haben wir schon gesehen in...
Wo haben die noch gesehen? Ja,
die hast du gesehen in The Man from U.N.C.L.E. Das war die Haupt... Das war die
genau, The Man from U.N.C.L.E. war das, ja, genau.
Ja. Aus Schweden. So, wer hatte Geburtstag? Stephen King hatte Geburtstag, Bill Murray hatte Geburtstag.
Oh, gerade der gute Alte.
Star Trek Discovery habt ihr alle nicht gesehen?
Nee. Doch, ich hab's gesehen.
Du hast es gesehen? Nee, nee. Und ja. Was sagst du? Du
bist ja ich fand's gar nicht schlecht.
Für mich, ich musste dauernd bei den Klingonen lachen, also mir war das zu
warum?
Viel. Ich hab gesagt, geh zum Logopäden. Ja. Herrgott, also wenn du Laryngitis hast, also sorry. Ja. Also es ist einfach, es sind jetzt die ersten beiden Folgen gewesen. Ich finde die Hauptdarstellerin toll, aber es ist dieses Lens Flair, es hat diesen J.J. Abrams Look, aber es hat mich als Star, das was ich bei Star Trek gut finde und das was ich bei Next Generation gut fand und bei Voyager, ich bin einer der wenigen, die auch Voyager mochten, mir fehlt da noch dieses Star Trek Feeling.
Okay.
Also deswegen, Star Wars, ja, Episode 7, Nummer sicher, aber ich habe auf jeden Fall ein Star Wars Gefühl, wenn ich den Film sehe und genau das will ich halt haben, wenn ich Star Trek sehe, will ich auch Star Trek empfinden und abgeholt werden.
Okay.
Ich möchte noch darauf aufmerksam machen, solange sie noch läuft in Stade, das ist in Norddeutschland, das ist irgendwie bei Bremen, hinten noch hinter Buxtehude, läuft eine Ausstellung mit den Bildern von Wolfgang Herrndorf. Wolfgang Herrndorf, Autor von Chick, den ich gerade gesehen habe, läuft bei Amazon Prime, die Verfilmung von Chick, ein toller Film, fertig. Akin hat den Film gedreht, ein wirklich optisch toller Film, absolut kongenial umgesetzt, die literarische Vorlage. Und was ich gar nicht wusste, war, dass Wolfgang Herrndorf so viel gezeichnet auch hat für die Titanic. Und ich kannte so viele Bilder von ihm aus der Titanic und er hat ganz fantastische, auch wirklich Gemälde gemacht. Er hat unter anderem damals Sittengemälde, er hat diesen Kohl-Kalender gemacht, wo Helmut Kohl in verschiedenen, als Van Gogh oder als Vermeer und so weiter im Stile. Und er hat damals, weiß nicht, ob ihr euch erinnert, 2002 hat die Titanic so Panini-Sammelbildchen rausgebracht, wo die ganzen Fußballer so auf dem Boden knieten und alle so. Und das hat Herrndorf gemalt.
Ah, okay.
Und das läuft noch im Stade. Und Herrndorf, ein großartiger Typ, müssen wir vielleicht mal die Tage mal drüber reden. Habt ihr noch was?
Ich habe tatsächlich...
Du hast noch was?
Ich hab noch was.
Was hast du denn?
Frisch gekriegt.
Achso, wir haben noch ein Geschenk.
Du hast es ja gar nicht aufgemacht. Du weißt doch gar nicht, was das ist. Kann auch Bettwäsche sein.
Hast du wieder Klopapier bestellt? Bei Amazon? Oh mein Gott!
Zeig mal.
Oh mein Gott! Die Art, oh, Gary, du bist echt, Gary ist the king of table books. Oh, wie heißt das?
Table books.
Nee, ja, wie heißt das denn?
Coffee table books. Und hier ist auch gleich.
Oh mein Gott, ist das geil. Gary, also ich muss halt mal, das mal. Geh da mal hin. Ist das geil?
Komm, der Penis hat Schnappatmung. Zeig dir Bilder.
Rick and Morty, the making of, der Zeichentrickserie von Rick and Morty. Oh mein Gott, ist das großartig.
Und das Geile ist, das hat so ein Glow, siehst du das?
Glow in the Dark.
Cover. Und wenn man das Licht ausmachen würde, würde man jetzt hier ganz viele Figuren auf dem Cover sehen. Aber das werden wir wahrscheinlich nachher noch.
Jemand hat uns was geschickt. Bitte schickt uns nichts, aber ich mach das jetzt mal auf.
Ja. Bist du dir sicher nicht, dass das jetzt irgendwelche Schweinereien sind oder so?
Rasaringas.
Genau.
Nee.
Nein.
Ja, das war's.
Das war's von uns. Das ist der letzte Podcast. Ein Comic, ja.
Liberty Meadows von Frank Cho.
Wir gucken uns das mal an. I Hate Fairyland.
Scotty ist das jetzt
Young.
Kommentarlos gekommen, dieser seltsame Comic?
Nee, ich habe irgendwo, du weißt, derjenige, der mir das geschickt hat oder diejenige weiß das. Ich guck's mir an und sag beim nächsten Mal was dazu. Okay?
Ja.
Ja. Dankeschön.
Und ich sage beim nächsten Mal was zu Das Leben und das Schreiben.
Das Leben und das Schreiben? Da haben wir doch drüber gesprochen.
Ich wollte gerade sagen, da sagst du nichts. Achso, oder meinst du so generell? Über
nein.
Das Leben? Waltrop. Pommes Bude, Currywurst. Läuft.
Kann man machen. Jetzt fragen sich natürlich einige, was ist jetzt mit der Gewinnfrage? Wer hat jetzt unsere Mystery Box gewonnen? Es gibt etwas Neues. Wir machen.
Ist unser Mystery Box Gewinner eigentlich im Haus?
Aber nicht jetzt.
Nicht jetzt.
Nicht
jetzt.
Ja,
okay, Moment.
Let me end my thought, please. Also, das war jetzt unser Podcast. das war jetzt unser Podcast. Für dieses Mal, der 40. Podcast. Jetzt fragen sich alle, damit ich das wieder sagen darf, was ist jetzt mit dem Gewinner? Was ist jetzt mit der Mystery Box? Wann kommt die nächste Frage? Das seht ihr demnächst auf diesem Kanal.
Boah, wir machen es echt spannend.
Wir machen
so einen richtigen Cliffhanger jetzt.
Unter der Rubrik Fragen Sie Bärbel.
Fragen Sie Bärbel. Schön, das hast du gut gemacht.
Ich habe mich ein bisschen vorbereitet.
Ja.
Werden wir die nächste Frage stellen und.
Genau, das werden wir dann extra hochladen. Das ist praktisch so, da gucken wir bei den Kollegen von der Gästeliste Geisterbahn.
Da haben wir uns das abgeguckt.
Gästelistchen Geisterbähnchen. Ja, das finde ich so schrecklich. Aber
Was hast du denn?
Oh nein, hör auf.
Verniedlichungen.
Ich mag so Verniedlichungen.
Lass dich hin. Was ist denn los? Was hätte ich
aber die Kollegen, man klaut ja nur von den Besten. Und die beantworten dann da halt immer in einem speziellen kleineren Podcast, in einem kleineren Rahmen, die Zuschauerfragen. Und das machen wir jetzt auch.
Genau, wir beantworten. Zuschauerfragen haben wir jetzt beantwortet, es ging um Stephen King.
Ja, genau.
Aber es geht jetzt vor allen Dingen um die Auflösung des letzten Gewinnspiels und da wird auch wieder eine Frage gestellt, eine Frage, die wir euch jetzt stellen, für die es nichts zu gewinnen gibt, aber da wir heute so viel über Stephen King geredet haben, für alle, die jetzt die Verfilmung gesehen haben und auch die sie nicht gesehen haben, die Neuverfilmung It 2, ja, oder wie er immer heißen wird, the next chapter wahrscheinlich.
Was is it denn jetzt?
Werden wir sehen, kommt angeblich im Februar 2019. Wen wünscht ihr euch denn?
Ach so.
Als Erwachsene Club der Verlierer?
Ja, aber wie willst du denn da einen Gewinner?
Nein, ich habe doch gesagt, es ist keine Gewinnerfrage. Hör mir doch mal zu.
Ach so, ich habe dir nicht zugehört.
Ja, das ist genau dein Problem, dass du mir nicht zuhörst.
Okay. Was?
So,
Gary, reiß dich zusammen.
Also.
Was kann man denn gewinnen?
Wen wünscht. Ich werde wahnsinnig!
Aber mal machen.
Also, wen wünscht ihr euch als Beverly, als Bill, als Ben, als Richie, als Eddie? Was ist denn mit Henry eigentlich? Können wir das schon spoilern, dass Henry ja in der Verfilmung, kommt der nochmal wieder oder nicht?
Ja, das ist
mein
die Frage.
Mein Sohn jetzt, der jetzt
nein, Henry in dem Buch.
Ach so. Ja, das wissen wir doch nicht, was der Film
also,
davor hat.
Wenn der Film neu verfilmt, also in der Fortsetzung, wen wünscht ihr euch? Welche Stars, welche vielleicht auch einen von uns, in den Rollen der Erwachsenen-Club der Verlierer, könnt ihr uns ja schreiben. Bitte nur per E-Mail. Die da oder irgendwo jetzt steht, weil einige schreiben das auch bei der Facebook-Seite oder bei YouTube. Aber wir müssen das irgendwie bündeln, sonst kriegen wir das nicht auf die Kette hier mit dem. Das ist nämlich auch immer ein bisschen Arbeit, auch wenn das nicht so aussieht.
Ja, genau.
Und damit bedanken wir uns bei euch.
Ja, das stimmt.
Ich habe das immer schon gut.
Was denn?
Nee. Was? Vergiss es.
Was ist
denn? Nein, schon gut. Schon gut.
Was denn?
Nein, schon
wir bedanken
gut.
uns. Was hast
ja,
du
wir, bedanken uns, wir bedanken uns.
Wolltest du noch alles Gute auch beruflich
alles
sagen?
Gute auch beruflich, ja.
Dann sag das doch.
Ja.
Was ist denn das Problem?
Ja, weiß ich auch nicht.
War doch eine schöne Folge.
Ja, war.
Ja. Also geht
bis
in
dann.
S, tschüss. Guckt euch S an.
Ja, das wird super.
Ciao.
Und wir übergeben an Martin Gettler.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Der Podcast mit Sträter, Bender und Streberg.